Nein, das passt schon.
Das passt.
Das passt schon.
Ja, herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe vom wöchentlichen Podcast Fleisch und Glashaus.
Die Glocken klingen im Hintergrund. Wir sind hier in der Kirche, wir nehmen ja auf bei der Aufführung des Krippenspiels und werden hier live berichten aus dem Michel.
Was ist deine, wäre jetzt so deine präferierte Rolle im Krippenspiel?
Balthasar.
Einer der drei Heiligen.
Ich weiß nicht genau, welcher der drei
ist. Was bringen die nochmal? Ich hatte das sogar ein Ranking mit denen mal gemacht im Podcast mit den besten Figuren aus der Bibel. Und da hatte, ich glaube, es war Kaspar, der Myrrhe mitgebracht hatte als Geschenk für die fürs Jesuskind.
Myrrhe, starkes Wort. Nur ein Vokal ganz am Ende.
Ja, wobei Y hier ja auch als Vokal fungiert.
Aber ne? YRRH kommt da, ne? Das ist eine selten gesehene Buchstabenfolge.
Ist da noch ein H mit drin?
Bin mir recht sicher, dass da noch ein H reingegrätscht wird. Alle Germanistik-Studenten unter euch, wir werden es jetzt nicht extra nachschlagen, aber schreibt es uns gerne in die Kommis, falls ihr uns eines Besseren belehren wollt oder könnt.
Das war ja auch eine Punchline von Balthasar. Er hat ja gerappt, die einzige Methode, Balthasar ein H zu krümmen, ist Myrrhe in Kursivschrift zu schreiben.
Ja, genau. Hat er sich an einen Kollegen orientiert, der ja früher bekannt war für brachiale Punchlines und exzellente Wortspiele. Jetzt ist er mittlerweile unter seinem bürgerlichen Namen Felix Blume unterwegs und macht so ein bisschen so eine Influencer-Karriere, ist er im Dunstkreis von Monte und so weiter unterwegs. Sidequests nennt er das Ganze. Hat jetzt aber doch offensichtlich seine Rap-Karriere nicht so richtig an den Nagel gehängt, sondern unter seinem bürgerlichen Namen auch ein Album veröffentlicht, das den Namen trägt Kanzler und die Single dazu heißt Deutschland. Und das sind schon, er hatte ja schon immer so ein bisschen Hang zum Schwurbeln und ist dann teilweise auch ein bisschen politisch geworden in seinen Texten. In der Vergangenheit gab es Antisemitismus-Vorwürfe. Jetzt ist er da ein bisschen konkreter geworden in seinen Kanzlerfantasien und hat ein Bild gemalt von, zumindest in Deutschland-Song, dass in Deutschland alles viel schlimmer wird und überall die Messerstecher rumlaufen und alle Leute verwahrlosen auf der Straße und es doch einen Kanzler wie ihn bräuchte, um das Land wieder in den Griff zu bekommen. Hatte so eine gewisse AfD-Tonalität das Ganze, zumindest habe ich das so verstanden, gab auch mediale Berichterstattung darüber. Wie siehst du das?
Ja, gab viele Headlines, die ihn da in und Artikel, die ihn da in AfD-Nähe gesehen haben, was auch jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen ist.
Maximilian Krah zum Beispiel hat ihn auch gefeiert bei Twitter.
Genau. Ja, es ist so ein Album, was er komplett als Video veröffentlicht hat auf YouTube. Deswegen, war es die Single Deutschland oder war es einfach ein Album?
Wahrscheinlich ein Album. Der Song, der am meisten Schlagzeilen gemacht hat.
Genau. Ich fand auch interessant eigentlich, was auch die Thesen unterstreicht, dass es doch ins rechte Spektrum geht, dass ein Song in der Hookline hatte oder heißt auch irgendwie umstritten wie Kanye. Nee, wie heißt es? Auf jeden Fall so Leben lang umstritten, so wie Kanye. Doch, glaube ich, das war der Titel. Auf jeden Fall sich da so im positiven Sinne mit der Streitbarkeit von Kanye West gleichgesetzt.
Und er hat auch gerappt, das einzige Linke an mir ist meine Rolex am Handgelenk oder irgendwie sowas.
Okay.
Und auch diese Thesen mit, ja, wir, der Krieg, so ein bisschen diese Friedensbotschaft, die natürlich echt keine Friedensbotschaft ist, diese Messerstecher-Vorwürfe und so weiter, das schwingt schon immer so mehr oder weniger subtil, vielleicht auch schon relativ eindeutig mit, dass er da doch eher der konservativen bis nationalen Flanke zugehörig ist mittlerweile.
Ja, was es halt irgendwie für mich am schlimmsten macht, ist so dieser, dass dieser Grat zwischen Kunstfigur und wirklicher Person und wirklicher Meinung so verschwimmt, weil er hat sein zweites Soloalbum, glaube ich, oder abgesehen vom Mixtape, zweites Soloalbum, hieß ja auch Alpha Gene, was ja also auch jetzt, wenn man es ernst meint, ein sehr fragwürdiger Titel ist, wenn man es halt aus dieser überheblichen Rapper-Persona ist, die er jahrelang hatte, mit diesem überzogenen Zuhälter-Image und so, dann kann man es irgendwie als Kunstfigur sehen. Wenn er jetzt aber das unter seinem bürgerlichen Namen macht und da irgendwie immer mehr den Anschein verkörpert, dass er es eigentlich ernst meint, was er sagt, dann verschwimmt das natürlich total und
zu lange die Rolle gespielt und selber denkt er jetzt zu sehr, dass er das wirklich ist, ne?
Ja.
Bisschen Charlie Sheen-mäßig abgedriftet, der Bursche.
Ja, und dann immer dieses allein, der ist ja auch der Weltmonarch, der Herrscher, der Kanzler jetzt. Und also das hat er auch einmal dieses Video, wo was so einfach so richtig Nazi-mäßig aussah. Wo, weißt du, wo er dann dieser
Imperator oder so.
Imperator, genau, wo er so eine Armee dann vor sich hatte,
Ja.
dann lässt er da irgendwelche Leute mit der AK erschießen im Video. Also ja, diese Verschmelzung zwischen dem übermenschlichen Boss, der ja irgendwie unterhaltsam war in seinen Texten, und jetzt diesem ernst gemeinten Kanzler, der wirklich der Meinung ist, er könne irgendwie Politikern in Deutschland Tipps geben oder die
Aber
beurteilen auf
ich
seine
glaube, es
Art.
ist nicht so abwegig, dass er tatsächlich Kanzler wird, ne? Bei Donald Trump hat man es auch belächelt. Man braucht halt diesen einen größten Wahnsinnigen, der sich medial gut darstellen kann.
Ja, aber das kann er ja nicht so richtig, ne? Also er ist ja schon eher so ein bisschen der Nerd-Typ gewesen, auch wenn er sich jetzt so anders darstellt und so breit gepumpt hat, aber er war ja schon dadurch erfolgreich, dass er halt so ein bisschen der Witzige, der den die Wortspiele hatte, die Teekesselchen gefunden hat und jetzt nicht so der klassische, sag ich mal, Barack Obama-Typ, der so wirklich gut vor der Kamera funktioniert, schlagfertig ist.
Ja, naja, er ist schon redegewandt. Er ist jetzt nicht komplett auf den Kopf gefallen.
Ja, man wird sehen.
Aber gefällt mir nicht so gut. Hört es euch gerne an, bildet euch eure eigene Meinung. Ja, ich habe den früher ja für mich immer noch einer der krassesten Rapper, muss man natürlich sagen. Kollege, übertrieben krasse Vita. Man darf natürlich nicht jetzt mit seinem aktuellen Schaffen das alles ausblenden, was er vorher in seiner Karriere zustande bekommen hat.
Ja, muss man aber manchmal. Bei Kanye muss man sie auch ausblenden.
Nö, nö, bei Kanye bin ich auch voller Support. Ich habe gerade letztens
Voller Supporter.
er hat Konzert gespielt in Seoul, ne?
Ja.
Und das habe ich auf YouTube gesehen, so ein krankes Bühnenbild, so wie so ein Halbmond, die ganze, so eine zentrale Bühne außenrum, wie in so einem Fußballstadion oder sowas, überall Fans. Und es war so ein leuchtender Halbmond, war die Bühne, auf die er dann quasi so dann so raufgestiegen ist. Also ein unfassbar krankes Setting.
Ja.
Und auch diese Performance, das war schon.
Also es ist
Ah,
krass.
Polny hat nicht mal mehr, also er baut das alles für einen Auftritt so.
Also es ist krass, aber man, dadurch, dass man das supportet und dem weiterhin dafür die Props gibt und unterstützt, macht man ihn natürlich nur noch mächtiger mit seinen kruden Allmachtsfantasien.
Ja, aber bei Kunst muss man halt das Krasseste, also es ist trotzdem dann krasse Kunst, wenn man das isoliert betrachtet.
Ja, schmaler Grat, würde ich sagen.
Ja, naja. Stimmt, aber bei Kollegah zum Beispiel ist es keine krasse Kunst mehr.
Das stimmt,
So,
ja.
das ist, da muss man dann schon differenzieren.
Ja, das stimmt. Hast du das Lars Unlimited Album dir auch angehört?
Habe ich mir nicht komplett angehört, aber ich habe mir viele Songs angehört. Heute habe ich sie mir reingezogen.
Last Man Standing 2.
Ja.
Hast du nicht? Ist auch nur eine halbe Stunde lang, knapp eine halbe Stunde. Ich habe so zweimal beim Autofahren, habe ich es
Knapp eine halbe Stunde,
durchgehört.
okay.
Also knapp, nee, knapp über, knapp ist unter eine halbe Stunde. Ne? Nee, ist 36 Minuten lang. Also
Ja.
knapp 40 Minuten.
Ja, 10 Songs oder so.
Ja, das fand ich ganz gut. Fand ich sehr, also so sehr ehrlich, ist eigentlich so eine Selbstgeißelung die meiste Zeit. Weil er ja geht sehr hart mit sich selbst ins Gericht, irgendwie sagt, er war nicht für seine, kein guter Vater, mehr oder weniger.
Ja, das
Und
ist, finde ich, der stärkste Song, den ich gehört habe. Teufelchen heißt er. Wo er das so ein bisschen aufzeigt, wie er die ganze Zeit immer unterwegs gewesen ist für die verschiedensten Leute, die Texte geschrieben hat
ja.
und Highlife hatte, einen Tourbus mit Groupies und so, während seine Frau und Tochter oder Sohn, Kind auf jeden Fall zu Hause saßen und ihren Daddy doch gebraucht hätten.
Ja.
Ja, sehr tiefgründig, überraschend tiefgründig, sonst ist er ja immer eigentlich für seine Punchlines und seine Battle Parts bekannt. Aber jetzt ist er da tiefgründig geworden. Kann man sich gut anhören, gut getextet, sehr gute Beats, so 90s Sample Beats.
Ja.
Richard Milli heißt der Produzent. Props gehen raus.
Ja, es hat mir gut gefallen.
Fehlen so ein bisschen die Hits so. Also ich wüsste jetzt nicht, diese Teufelchen-Song, den fand ich wahrscheinlich am besten, aber es ist jetzt nicht so, dass da so, also wenn ich jetzt da beim Label arbeiten würde und müsste entscheiden, was ist die Single, was picke ich als Single, würde ich mich schwer tun, weil es alles so ein bisschen auf so einem gleichen Level stattfindet.
Ja, aber das ist irgendwie das Sympathische auch daran, finde ich. Das ist halt nicht so, es ist, wie du sagst, alles auf einem Level. Es ist so ein bisschen, man kann sich einfach so entspannt, gerade beim Autofahren, gut durchhören, inhaltlich einfach und einfach Rap, kein Fünkchen Pop da drin.
Ja, Mann, auch keine Features.
Auch einfach so seine, stimmt, genau, auch einfach so seine Journey, dass er da Ghostwriter war mit Shirin, ist auch, thematisiert er auch, wie er dazu steht. Ja. Das finde ich ganz gut. Und auch einfach so auch tragisch irgendwie alles, ne? Der ist ja super irgendwie auch eine tragische Person, wenn man sich anguckt, wie er es eigentlich als Künstler selber nie geschafft hat als Rapper und dann als Ghostwriter immer dabei war. Aber
Der hat ja für Flair die Texte geschrieben, dann hat er für Bushido Texte geschrieben, Shirin David,
Shindy zwischendurch.
Shindy zwischendurch. Er war mit Savage auf Tour, war bei Savage der Backup.
Also immer so zweite Geige gespielt eigentlich. Und da sich dann auch so, das sagt er ja auch auf dem Album, erzählt er das, dass er sich da dann auch immer ein bisschen verscherzt hat mit den Leuten, dass er dann mit Savage eigentlich cool war, aber dann bei Shindy so den nächsten Step gesehen hat und dann zu Shindy gegangen ist und es sich damals so mit, damit so ein bisschen mit Savage verscherzt hat.
Ja.
Ja, was irgendwie, ja, schade ist. Traurig, weil er weder durch den einen noch durch den anderen irgendwie so wirklich sein Ziel erreicht hat, nur irgendwie versucht hat, über die Runden zu kommen, aber dann trotzdem irgendwie ja, nicht so an den Start gekommen ist.
Gab ja auch mal den Beef mit Kollega und Farid Bang, die sich über Lars lustig gemacht haben, weil er so wenig Konzerttickets verkauft. Die sind dann selber zum Konzert hingefahren und dann hatte er nur 20 Tickets verkauft.
Ja.
Und dann waren die beiden da in der Crowd und haben Video darüber gemacht und sich drüber lustig gemacht. Fand ich interessant, dass er jetzt, so sieht man es auf Spotify, nächstes Jahr Große Freiheit 36 spielt.
Wirklich? Das ist groß.
Das ist, finde ich, also dafür, dass er jetzt ja trotzdem bis heute kein erfolgreiches Album hatte, vielleicht kommt das jetzt ganz gut an.
Ich glaube auch nicht so wirklich.
Finde ich erstaunlich, dass er jetzt plant, so große Hallen zu
Also,
spielen.
ich glaube, es kommt gut an, aber ich glaube nicht, dass es große Audience hat.
Ja, aber irgendwie wird es ja ein Grund, also die werden das ja mal durchgerechnet haben. Und es scheint so zu sein, dass da jetzt höheres Live-Interesse ist oder die haben sich verkalkuliert. Man muss gucken.
Ja.
Shoutout an Lars Unlimited, auf jeden Fall gutes Album.
Shoutout. Irgendwas wollte ich noch. Stimmt, ja, zu diese Kolle und Farid-Geschichte. Im Endeffekt, dann ist er ja zu Bushido und Bushido hat dieses Video gemacht. Keiner macht sich mehr über Lars lustig, keiner greift ihn mehr an. Was dann ja im Endeffekt dazu geführt hat, dass Bushido und Arafat sich getrennt haben, weil dann durch diese Androhung von Bushido. Haben dann Kolle und Farid gesagt, so, ja, wir lassen uns hier bestimmt nicht drohen oder einschränken. Wenn du uns schon so kommst, dann hauen wir jetzt nochmal richtig drauf. Und dann ist sozusagen dadurch rausgekommen, dass Arafat gar nicht jetzt so die Macht hat, da irgendwie im Hintergrund die Strippen zu ziehen und die Leute davon abzuhalten, irgendwen zu dissen.
Ja.
Und dann ist es zerbrochen.
Ja.
So wie jetzt wieder die Ehe von Bushido. Und der Reitlehrer ist reingegrätscht, vermeintlich. Haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, glaube ich.
Da mische ich mich nicht ein. Ich wünsche denen alles Gute. Anna-Maria und Bushido, hoffentlich kriegen die ihre Ehe wieder in den Griff. Gab ja einen dramatischen Song von ihm, Du liebst mich nicht.
Und Fred auch, dem Reitlehrer?
Schöne Grüße an Fred.
Halt dich zurück, sonst kommt halt dich keiner chillt mit, sonst kommt Arafat zurück.
Wir haben ja letzte Woche über das Wichteln geredet und haben gesagt, wie macht man das? Was sind gute Wichtelgeschenke? Da möchte ich gerne noch mal etwas nachreichen, weil es gab ja wieder ein großes Ereignis organisiert von Montana Black und zwar das große Weihnachtsevent.
Stimmt, gestern war
Riesiges
es.
Streaming-Event. Und da ist das Highlight das Wichteln. Und letztes Jahr war es ja wieder so, es geht beim Wichteln ja vor allem darum, dass dann alle Streamer bringen da irgendwelche, ich habe es mir selber noch nicht angeguckt, aber man kriegt ja immer danach bei TikTok, wie
So
das
tick,
nachbesprochen
ja.
wird. Und es geht immer darum, möglichst also teure Geschenke zu haben. Und dann wird sich danach immer echauffiert über diejenigen, die nicht teuer genug, also die keine Geschenke hatten, die teuer genug sind.
Ja.
Und das hatte dann Montana Black hat auch gesagt, ey, wenn ihr nicht bereit seid, 200, 300 € für ein Wichtelgeschenk zu investieren, dann macht halt einfach nicht mit. Und das möchte ich jetzt, außer haben wir letztes Mal haben wir es vielleicht ein bisschen anders dargestellt, ne? Du hast
Ja.
gesagt, du hast eine alte CD verschenkt oder so. Aber ich bin auch da tatsächlich Montana Blacks Meinung. Also wenn ihr irgendwie Wichteln macht im Freundeskreis und ihr nicht die Bereitschaft habt, 200, 300 € in die Hand zu nehmen, ne?
Warum? Da macht man es dann.
Dann macht man es halt, dann macht man halt
Dann
nicht
lässt man es
mit so,
halt.
ne? Weil sonst wird es halt unangenehm für alle Beteiligten.
Ja. Ich habe da auch einen Ausschnitt gesehen, da wurde so ein neues iPhone und auch Apple Air Max Pro und ein iPad verschenkt, alles zusammen war ein Wichtelgeschenk. Und ich finde, das ist auch so ein angebrachtes Wichtelgeschenk, oder?
Ja, das ist so, das würde ich sagen, so standardmäßig. Der
Auch so eine
ein Boot wurde auch verschenkt.
ein Boot.
Ja, das hat der JP Performance hat ein Boot gewonnen. Das finde ich ja schon, also das ist schon großzügig für
Aber
Wichteln.
was für ein Boot?
So ein kleines Motorboot stand dann draußen auf so einem Hänger.
Ja, das finde ich auch okay. Ich finde eine Eigentumswohnung, sowas finde ich angebracht, das Wichtelgeschenk.
Ja, oder halt dieses Fortbewegungsding geht, du kannst ja auch einen Helikopter schenken oder eine
Ein
S-Klasse oder
kleinen
irgendeinen
Airbus.
kleinen Airbus, genau, eine Cessna, so eine Altfür, es gibt ja auch vielleicht so alte Flugzeugnostalgiker.
Na gut, davon dann schon, fände ich jetzt schon ein bisschen billo.
Ja, aber gut, die haben halt nicht alle so dicke, aber zumindest ein bisschen, was sollte man da in die Hand nehmen beim Wichteln?
Ja, zumindest irgendwie ein Auto oder so.
Ja, genau. Rolex gab es auch. Rolex ist halt so, wie wenn du zum Geburtstag irgendwie einen H&M-Gutschein schenkst. Geht gerade noch so klar,
Ja.
aber ist schon an der Grenze.
Ja, der hatte ja letztes Jahr echt einen Shitstorm, der Evanyo, der dieses Jahr die Rolex verschenkt hat. Der hatte letztes Jahr irgendwie, es war ja sogar als Schrottwichteln,
Er
glaube
musste
ich,
sich sogar entschuldigen bei Joey Kelly, oder?
mehrfach entschuldigen. Er hatte einen schlimmen Shitstorm. Er ist dann nochmal hingefahren zu Joey Kelly und hat ihm nochmal was anderes geschenkt. Also es war.
Aber diesmal gab es auch, Montana Black hat danach, auf einer Seite hat er sich über diesen Eli, diesen Fußballstreamer, aufgeregt, weil der hat ein signiertes Delay Sports, was irgendwie sein Fußballverein ist oder sowas, verschenkt. Das war für Montana Black auch zu wenig.
Okay.
Und ein anderer hatte so ein Kaffeeset, wo man selber mit Kaffee machen kann oder so, das war auch zu wenig.
Das ist so, also, das
Das.
ist richtig krank.
Ja,
Was ist
Mann.
das? Also, was ist.
So richtig Druck machen, dass man das investiert bei den Geschenken.
Das ist so richtig Hyperkapitalismus.
Ja, ist schon verrückt.
Oder ist es, also. Oder ist es gar nicht, also. Ja, ganz neue Paralleluniversum, was er da aufbaut, auf jeden Fall. Und alle, also es kommen ja, es ist ja eine Riesenliste von Leuten, die da gekommen sind, ne?
Ja, er sagt,
Alle machen mit.
eine halbe Million kostet das Event zu organisieren, aber die kriegt er auch wieder rein über
Gesch
Werbepartner,
Geschenke.
über Geschenke, ja.
Aber was kostet da so viel? Halbe Million?
Die Venue wahrscheinlich, dann halt wird da
In
die.
Bisping macht er es, ne? In der Skisporthalle, glaube
Echt?
ich. Ich
Ach,
glaube schon.
krass, geil.
Was wird das kosten an einem Tag? Mehr als
100,
100.000?
100.000 vielleicht.
Aber ja, gut, jetzt im Winter wahrscheinlich könnten die sogar noch viel. Ja, machen die bestimmt guten Umsatz sonst.
Ja,
Aber
vielleicht
100.
200.000.
Boah, 200.000?
Keine Ahnung.
Ich glaube, das ist zu viel.
Also wenn die sonst, ein Tagesticket, die sind schon teuer, sagen wir, ein Tagesticket kostet 100 Euro. Und du schleust da 1.000 Euro am Tag durch, dann hast du nur durch Tickets schon 100.000. Dann hast du ja noch Verleih von dem Ski-Equipment, dann hast du Verzehr.
Ein
Also ich.
Ticket kostet 100.000
No, ein Ticket kostet ungefähr
und ein
100.
Ticket kostet 100.000,
Ich
ja,
sag mal, ein
nee.
Ticket kostet, glaube ich, ich war ja letztes Jahr mal da. Ich sag mal, ein Ticket kostet, Tagesticket kostet ungefähr 100 €. Dann
Ja, das
hast
ist
du
echt viel.
Verleih nochmal 20, 30, dann hast du Verzehr pro Person im Schnitt 20. Ich sag mal, 150 im Schnitt pro Person. Wenn du da 1.000 durchschleust, dann hast du schon 150.000
Aber 1.000 ist auch
Umsatz.
viel am Tag.
1.000 ist hochgerechnet, aber jetzt in der Wintersaison?
Ja.
Könnte sein. Also ich sag mal, lass die 100.000 am, ich glaube, 100.000 am Tag Umsatz ist jetzt nicht unrealistisch. Und dafür, dass die dann schließen und exklusiv machen, werden die vielleicht 150.000 Miete nehmen. Dann musst du da noch alles organisieren, die ganzen Sachen da aufbauen und so. Keine Ahnung. Er meinte 500.000.
Das ist jetzt so ein Moment, wo Vanya hat mir letzte Woche gesagt, schöne Grüße erstmal an dieser Stelle. Er hat unsere Folge gehört, einen Podcast, und er meinte, er ärgert sich immer so, wenn wir dann so rumraten und er weiß es eigentlich.
Ja.
Und da wollte ich hier nochmal die Message sagen, du weißt gar nichts.
Nichts weißt du.
Keine einzige Zahl hättest du jetzt besser sagen können.
Das Ding ist bei uns, dieses Rumraten ist ja auch nur um so ein bisschen Mensch zu menscheln mal. Ja, also eigentlich wissen wir immer die Fakten.
Ja.
Manchmal tun wir so, als würden wir noch recherchieren oder so, sonst wirkt das so abgehoben.
Ja, ich habe gestern, haben wir ein Spiel gespielt, Arschkarte. Da muss man Schätzfragen beantworten.
Ja.
Und kann ich dir jetzt ein paar Schätzfragen hier mit weitergeben?
Ja, ich bin extrem gut im Schätzen. Meistens weiß ich exakt.
Wie viele Starbucks-Filialen gibt es in den USA?
Starbucks, großes Franchise.
Ähnlich groß wie Fleischer und Glashaus.
Ja, Mann. Also deswegen, ich würde mich jetzt einfach mal anhand der Fleischer und Glashaus-Filialen in den USA orientieren.
Gibt ein paar.
Ich würde sagen...
Zwölftausend. Ich glaube 12.067 oder so. Mhm. Und mein Tipp, das war die erste Runde, die wir gespielt haben, mein Tipp war einfach 12.000. Und ich war so 67 dann. Das war so ein Tipp, wo ich schon dachte, das ist einfach zu gut, das ist schon so unangenehm. Man wird verdächtigt, geschummelt zu haben.
Ja,
krass. Naja, auf jeden Fall 12. Was war deiner?
25.000.
Naja, auch nicht so verkehrt. Dann ist die Frage... Das gesamte Wasser auf der Erde, wie viel Prozent ist davon Salzwasser?
'Wir zapfen uns ja auch das Grundwasser hoch und alles, ne? Also haben sie Grundwasser mit reinfließen lassen in die Stats?
Ich denke, ja, das gesamte Wasser.
Puh, Digga. Ich sage 92%.
97.
Ja.
Und dann die Frage, also wenn man Männer bei Männern eine Umfrage macht, dann sagen Männer, dass für Frauen beim Sex die Penisgröße an dritter Stelle steht, sozusagen.
Okay.
Weißt du? Und wenn man diese Umfrage bei Frauen macht, an welcher Stelle steht es dann?
Also Männer denken, dass Frauen Penis auf Platz 3 packen.
Ja.
Und Frauen packen in Wirklichkeit Penis auf Platz 2.
Nee, auf Platz 9.
Ah, krass.
Ja.
Krass, Mann. Wofür habe ich mir den verlängern lassen? Naja, so richtig aufspritzen, tätowiert. Hab da alles frisch gemacht, ne? Für nix.
Naja, für 9. Platz, das ist jetzt nicht nichts.
Ja, das stimmt.
Ja, okay, ich glaube, habe ich noch eine Frage. Bei einer lag ich so daneben, die Antwort habe ich, doch, die habe ich noch. Wie lange braucht eine Alu, wie ich daneben lag. Wie lange dauert eine Alu-Dose, sage ich gleich meinen Tipp, nachdem du deinen Tipp abgegeben hast. Eine Alu-Dose braucht zum, wenn man sie vergräbt, wie lange braucht sie, um sich aufzulösen?
Lange. Alu braucht lange. Ist ähnlich wie Plastik oder Atommüll. Ich sage, aber auch jetzt nicht tausende Jahre, weil so Knochen und so weiter, die sind auch, brauchen auch lange und tausend brauchen. Ich sage 85 Jahre.
Nicht schlechter Tipp, 200 ist es. Mein Tipp war 35.000 Jahre.
Wir waren im Nationalmuseum in Kenia, da haben sie diese ganzen Urmenschen, ne, haben sie ja da, der Ursprung der Menschheit liegt da ja in Ostafrika. Und da haben sie so diese Urmenschen, die dann...
Vermeintlich, Kollege hätte da, glaube ich, eine andere Meinung zu.
Wahrscheinlich.
Aber die Wissenschaft, laut der sogenannten Wissenschaft ist das da der Ursprung.
Genau, und die sind ja Millionen Jahre her, das sind dann so Vorfahren von dem Homo sapiens und dann gab es Homo erectus und Homo sonst was.
Wenn man wieder an diese Evolutionsgeschichte glaubt.
Genau, und dann haben sie da die Schädel, ne? Millionen Jahre alte Menschen, haben sie diese Schädel noch gefunden, die da so konserviert waren. Spektakulär eigentlich, kann man sich angucken im Nationalmuseum in Nairobi.
Ja, so versuchen sie uns unten zu halten.
Versuchen sie uns weiß zu machen, dass das so wäre. Ich habe eine spektakuläre Sache herausgefunden. Und zwar, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, Edding hat ein Parfüm released. Edding 6071 Permanent Fragrance mit richtig geilem Edding-Geruch.
Das ist echt geil. Hast du da ein Bild
Ich
oder
habe nur
so?
den Chip-Artikel, da war das Bild leider nicht drauf abgedingst, aber bei Google habe ich das gesehen. Er ist aber limitiert. Am 1. Dezember ist es auf den Markt gekommen für 24 Euro, aber ich glaube, es ist schon ausverkauft.
Das hat bestimmt auch geiles Design.
Ja, ich kann mal gucken.
Ich hatte mal mir das gekauft, aber ich habe es nie benutzt. Dieses Nivea Parfum. Nivea hatte auch mal eins gemacht mit diesem oder Eau de Toilette oder was auch immer.
Eher basic,
Aber es
eigentlich wie
sieht
so
nicht
ein
so geil aus eigentlich. Sieht eher schäbig aus.
transparenter Adding-Stick.
Ein bisschen Billo gemacht.
Wer hatte Nivea hatte auch ein Parfum gemacht.
Ja, aber es hat mich nicht so überzeugt.
Mein Vorschlag, ich habe auch ein bisschen drauf rumgedacht, wer könnte noch, jetzt gerade bei Adding hat
Ah
natürlich
ja,
auch ein
was könnte noch?
Signature-Geruch, Geruch. Dixie,
Ja.
Eau de Toilette, der Name ist Programm.
Ah ja, herrlich. Stimmt, oh, Eau de Toilette auch stark.
Dann Uhu könnte auch hat auch so ein
Geht
Signature-Geruch.
natürlich sehr in die Richtung von Edding, aber ja.
Ähnliche Richtung.
Dann die Tankstellen könnten natürlich auch, können Esso, Aral, je
Ja, Mann,
nachdem.
stimmt. Ein schönes Aral-Parfum.
Marlboro.
Ja, stark. Marlboro ist sehr gut. Baby Bell wäre auch geil. Um so ein bisschen so ein cheesy Smell
Aber habe
abzubilden.
ich jetzt gar nicht so einen Geruch im, in der
Ja, eigentlich
Nase
musst du
vom
ein
Baby Bell.
bisschen strenger machen. Was ist so ein Käsegeruch?
Aber es ist hier eine der schlimmsten Firmen überhaupt, aber trotzdem kriegen sie diese Marketing-Idee Chiquita Banane
Mm.
mit so
Mit
einem
Ben
Fruity Flavor.
Fruity Flavor, ja. Das ist gut.
Kann man auch das Flakon, aber es ist wirklich eine der schlimmsten, könnt ihr ja mal googeln, wenn ihr es noch nicht wisst. Gibt es ein gutes Video, ich glaube, von Simplicissimus zu Chiquita Banane, wirklich eine der grauen, also Nestle-Level-like Firma. Ganz schlimm. Was ist so Bücher, diesen Bücher wahrscheinlich schwer ein Parfüm zu bekommen, aber sag mal so, sagt man doch auch so die Bücherhalle.
Ja,
Bücherhallen-Parfüm.
von der Stadt
Oder
organisiert.
Thalia vielleicht an so
Ja.
Buchhandel.
Aber der ist zu subtil, der ist nicht so beißend, man braucht schon einen strengeren Geruch.
So neue Autos oder so.
Ist ja so
AMG.
Signature.
Weiß auch nicht.
Nach so Gummi und Reifen. Aber dann sind wir auch schnell wieder beim Benzin. Socken, vielleicht so Happy Socks.
Aber
Stinkt so
so.
nach Stinkefüße. Happy Socks.
Geil, du bist eh eher auf die Ekelhaften aus, habe ich das
Nee.
Gefühl.
Ja. Nee, Edding ist eigentlich schon geil, wenn man nach Edding riecht, bei so einer Gala beim Wiener Opernball und sich da schick macht und dann Paris Hilton um einen Tanz bittet für die Presse, dann hat man es geschafft.
Paris, ey, du bist auch wirklich.
Siehst du, oder ist das nicht so eine, die da mit dem Lugner getanzt hat seinerzeit?
Bestimmt, ja. Kim Kardashian war ja da, wo Olli Pocher das N-Wort gedroppt hat in ihrer Gegenwart. Olli
Ja.
Pocher, eh ein toller Typ, einfach ein toller Mann,
Er
oder?
Fave macht ja jetzt ein Favorite, ist ja ein bisschen wieder back. Er macht jetzt wieder Songs. Es wird ein bisschen besser, aber er droppt das N-Wort. Ständig droppt er das N-Wort. Das ist so du kannst ja wirklich sagen, was du willst, ne? Aber mach nicht N-Wort,
Mach
Bro.
nicht das N-Wort, leugne nicht den Holocaust. Also das sind eigentlich die Basic Facts. Apropos, was man nicht mehr sagen kann, wir haben ja, letzte Woche haben wir schon kurz über den Stromberg-Film, ohne ihn gesehen zu haben, geredet. Dann habe ich ihn mir angeguckt. Du warst im Sterne-Restaurant, kann man an der Stelle sagen, du konntest nicht.
Ja.
Du hast auch nicht so viel verpasst. Also es ist wirklich ein schrecklicher Film. Schrecklich ist vielleicht ein großes Wort, aber auf einer Film, also wenn wir in der Filmwelt sind, es gibt auf der Welt viele Dinge, die viel schrecklicher sind als dieser Film. Aber wenn wir in der Filmwelt uns befinden, dann gibt es nicht viele Dinge, die schrecklicher sind als der Stromberg-Film.
Ja.
Denn ich komme jetzt auch drauf, weil er halt dieses Missverständnis die ganze Zeit hat. Stromberg war ja früher schon, das Witzige daran war ja, dass er immer über die Stränge geschlagen ist, dass er rassistisch war und sexistisch und so und das ist nicht klar ging. Das war einfach so, dass das ein
Eigentlich bisschen der Zeit voraus.
bisschen der Zeit voraus, weil er hat schon damals politisch unkorrekte Sachen gesagt, die dann aber auch als das aufgenommen wurden.
Ja.
Es war nicht so, dass er damals der coole Typ war und der jetzt wegen diesem ganzen vermeintlichen Political Correctness-Trend, dass er deswegen jetzt nicht mehr klar geht.
Ja.
Aber so tut der Film, der Film tut irgendwie so, als wäre jetzt plötzlich wegen der neuen Zeit, deswegen geht jetzt Stromberg nicht mehr und darum beschäftigt er sich so. als Film.
Also, aber es ging damals schon nicht.
Ja,
oder? Eigentlich. Also das ist ja die Story, dass er damals immer schon komplett übertrieben hat.
Genau, das ist so das, ja, ja. Einfach das Thema gewesen, dass er halt ja irgendwie hängen geblieben in irgendeiner Zeit so, ja, oder ja, einfach genau. Ein Macho-Typ oder was auch, wie auch immer man das nennen will. Ja, deswegen auch, also vollkommener Quatschfilm. Geht auch darum die ganze Zeit, was darf man, das geht heutzutage nicht mehr. Er spielt in so einem Szenario, ich spoiler jetzt ein bisschen, aber ich glaube, das macht den Film nicht besser oder schlechter. Spielt in so einem Szenario, dass quasi die dritte Wand durchbrochen wurde im Film. Also wir sind in einem Fernsehstudio in der Jetztzeit und die Darsteller von Stromberg beziehungsweise die Protagonisten sind alle bekannt in der echten Welt als ihre Rolle. Weißt du, also so, als wäre Stromberg damals eine Dokumentation gewesen, die jetzt sozusagen Kult wäre und die wurden alle eingeladen und vor dem...
So Big Brother mäßig?
Ja, so in dem Sinne. Also Stromberg ist ja auch eine Mockumentary. Und der Film tut so, als wäre es eine richtige Dokumentation gewesen, die irgendwie Kult wäre.
Ja.
Und deswegen gibt es da auch sozusagen auch viele Stromberg-Fans, die auch so angezogen, ein bisschen Cosplay-mäßig wie er rumlaufen und auch so gestikulieren. Das ist schon eine gewisse Stärke, muss man sagen, die da auch deutlich wird, dass er halt einfach schon so ein ikonischer Charakter ist, den man gut parodieren kann, der so ein paar Sätze hat und so ein paar Verhaltensweisen, die einfach ikonisch Stromberg sind.
Ja.
Aber dann gibt es auf der anderen Seite so einen Mob von so Feministinnen oder irgendwie sowas soll es sein, die halt gegen diese Show demonstrieren, weil Stromberg in deren Augen nicht klar geht.
Mhm.
Ja, und das dreht meiner Meinung nach irgendwie den, das ist halt einfach sinnlos so, weil jedem auch schon vor 10 Jahren oder wann auch immer Stromberg erfolgreich war, hat niemand Stromberg gefeiert, weil man dachte, das wäre ein cooler Typ oder irgendwie ein Vorbild oder so, sondern einfach, weil es halt witzig war.
Ja, ja, stimmt.
Und weil er ein bestimmtes Stereotyp von Mann einfach dargestellt hat.
Mhm.
Ja. Was aber an diesem Kinobesuch ganz interessant war.
Welches Kino bist du denn gewesen?
Dammtor, Hamburg Dammtor.
Oh, schlechtes Kino.
Schlechtes Kino. Ich war auch das, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es jemals schon mal war, aber ich war während des Films auf Toilette.
Krass.
Irgendwie. Also, das habe ich selten gemacht, aber es hat dieses Guckerlebnis nicht geschmälert. Und da waren aber einige ältere Leute, man hat es schon kommen sehen bei den Trailern, wo halt die klassischen Trailer liefen mit Matthias Schweighöfer, auch natürlich dreimal Christoph Maria Herbst schon zu sehen in anderen Filmen. Und wen gibt es noch hier? Ja,
Bleib treu.
Im
Barek.
Genau, all diese Leute hat man da, diese klassischen deutschen Komödien gesehen im Trailer und schon da, das restliche Publikum hat sich amüsiert darüber, fand das wirklich herrlich und auch während des Films, es waren auch schon beim Stromberg-Film, muss man sagen, waren schon ein paar Lacher so dabei, also auch für mich, aber die fanden das so klasse, so toll, also die hatten wirklich eine richtig gute Zeit.
Aber ist doch schön, das ist einfach ein anderer Schlag Mensch und die kommen da auf ihre Kosten und da ist ja auch gut, jeder hat ja seinen eigenen Geschmack.
Irgendwie so, ne, so ist so und das ist so ein bisschen dieses klassische Deutsch, wo man sich so denkt, ich denke mir das oft, wer guckt denn Til Schweiger Filme, wer findet denn die wirklich gut? Wer ist denn wirklich ernsthaft Helene Fischer Fan?
Aber und wer kauft sich wenn man im Lidl oder im Penny Katalog ein halbes Kilo Hacksteak für 1,99 rabattiert bekommt, wer holt sich das?
Wahrscheinlich sind das die Leute, ne?
Es gibt die Leute, das ist eine große Mehrheit.
Hacksteak, ist das?
Der Nackensteak, was weiß ich, keine Ahnung. Es gibt ja diese riesigen Mengen an Fleisch rabattiert immer in diesen Katalogen, die man im Flur liegen hat. Also das muss ja irgendwie sich rentieren, dass die Leute sich da das dann reinholen. Ne?
Aber ist ein Hacksteak, ist so eine Frikadelle einfach, oder?
Ja, das wahrscheinlich. War ein Quatsch. Wahrscheinlich ist Hacksteak gar nicht da. Vielleicht gibt es auch Hacksteak.
Also irgendwie
ich habe eher so ein Nackensteak.
Und so schön so Paprikamarinade, ne?
Ja, Mann. Ich hatte mal einen Reim. In der Ecke steht ein Hacksteak-Automat, darin Hacksteaks und Schaschliks in Plastik aufbewahrt.
Nice.
Das ist auch so ein Büro-Setting irgendwie. Weißt du, das war so ein Büro-Setting, so eine Geschichte. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Und es war so ein bisschen so ein Stromberg-ähnliches Büro, alles völlig verraucht und schlechte Stimmung. Und sie knipst sich die Fingernägel und die springen beim Nachbarn unter
Aufs
die
Hacksteak.
aufs Hacksteak rauf. Weil ich glaube, in meiner Geschichte war es dann so, die Tastatur ist dann verklemmt und er kann sein, der spielt irgend so ein Free-to-Play-Online-Spiel, anstatt zu arbeiten, kann nicht weiterspielen, ist dann frustriert, geht an den Hacksteak-Automaten und zieht sich so ein Hacksteak. So ein bisschen so das Setting ist
Ja,
das.
geiles Setting. Und die Hacksteaks, die kommen dann frisch gebraten da raus, oder?
Weiß ich nicht genau. Kalt wahrscheinlich
Und man
eher.
kann sie sich dann vielleicht in die Mikrowelle, so ein bisschen wie bei 7-Eleven in Thailand.
Ja.
Man holt sich da raus und dann in die Mikrowelle.
Ja, so muss das sein. Wie wir damals das Modernste an Automaten haben wir in Luxemburg erlebt. Luxemburg Stadt. Pizzaautomat, der dir auch schon die Pizza heiß macht. Das Einzige, wenn du nach 22 Uhr Luxemburg betrittst, ist das Einzige, was du noch zu essen bekommst, ist aus diesem Pizzaautomaten.
Da gibt es sogar so ein Meme, also den Pizzaautomaten gibt es auch öfter, ist mir auch öfter noch begegnet, dann im Nachhinein, mindestens einmal auf so einer Autobahnraststätte. Und da gibt es so ein bekanntes TikTok, wie so ein Typ, er probiert die Pizza und er beißt so einmal ab und hat kaum zweimal gekaut und hat schon sein komplettes Urteil. Ah, knusprig, lecker, ja, sehr gut.
Geil.
Ja.
Kennst du diese Essenstester, dass die sind bei TikTok aktiv? Die Essenstester halt, weiß nicht, aber es sind so Schwaben oder so, so Dorftrotteldeutsche. Er und immer irgendein Mädel dabei.
Ja, kaufen die sich das Hacksteak im
Ja,
Angebot?
das würden die auch testen, aber die testen auch so Müller-Joghurts und so weiter.
Okay.
So richtige.
Kaufst du Müller-Produkte noch? Kannst du es noch machen?
Nee, eigentlich, ich kaufe das nicht. Sin holt sich den Ayran manchmal, aber habe ich ihr jetzt auch schon ausgeredet, dass sie sich den Ayran, weil sie trinkt sehr viel Duke und Ayran. Aber habe ich ihr gesagt, Müller ist eigentlich nicht das
Das ist ja jetzt auch
Unterstützenswerteste.
doppelt, das ist so auch so richtig irgendwie, da hat man da so ein, auch so einen gewissen kulturelle Aneignungsgefühl, wenn Müller jetzt Ayran macht.
Ja,
Und
genau. Aber
dann
die
noch die
machen.
AfD-Supportung.
Das Gute bei Müller-Ayran ist, dass sie machen es halt in dieser Müllermilchflasche. Das ist schon convenient, weil sonst kriegst du ja Ayran häufig in diesen Joghurtbechern mit diesem Abziehding oben drauf. Und da ist diese klassische Müllermilchflasche schon angenehmer.
Ja,
Aber trotzdem sollte man nicht unterstützen.
ich sag eh selber, die Kuh selber halten, den Milch selber zapfen und sich dann selber den Ayran anrühren. Das ist eh das Beste
Das ist das Beste, was du machen kannst.
und Gesündeste.
Ja.
Ich habe diese Woche Podcast gehört bei OMR mit Clemens Tönnies.
Ja, habe ich gesehen, dass der da war, aber habt ihr nicht. Aber der ist schon länger draußen, oder?
Ja, glaub schon, habe ich diese Woche gehört. Und mit Uli Hoeneß habe ich auch mal wirklich die sympathischsten und fleischproduzierendsten Menschen in Deutschland mir anzuhören.
Die fleischproduzierendsten. Das ist auch ein Wort, was selten im Superlativ verwendet
Ja,
wird.
fand ich interessant.
Und wer produziert mehr Fleisch? Tönnies, ne? Er
Ja,
produziert viel mehr
Tönnies,
Fleisch.
aber Hoeneß produziert, glaube ich, auch nicht schlecht an Fleisch.
Er sagt, dass er selber durch die Supermärkte läuft und
Hat er auch nochmal gesagt
wenn
da.
bei Tengelmann irgendwie
Tengelmann, gibt's das noch?
keine
Wenn
Ahnung,
bei
Mann.
Plus, wenn bei Plus nicht seine Nürnberger stehen.
Ja, dann ruft er direkt seinen Sohn an und sagt, hier, macht ihm die Hölle heiß, ne? Das ist noch Unternehmertum, wie man sich's mehr wünscht in Deutschland.
Ja, das ist halt krass, ne? Also wieder OMR hatten wir schon mal das Thema. Natürlich, Philipp Westermeier, das Thema so Klimaschutz oder so kommt ihm da nicht über die Lippen. Und auch das
Tierschutz wäre auch ein Thema da, oder?
Ja, das sagt Clemens Tönnies ja selber, dass Tierschutz bei ihm wirklich oberste Priorität hat.
Ja, okay. Dann braucht man auch nicht weiter nachhaken.
Das
Mitarbeiterschutz auch steht bei ihm hoch, ne?
sagt er auch, dass das bei ihm wirklich 1A
Aber
ist.
letztens habe ich einen Bericht gesehen, dass er hatte ja immer mit diesen Leiharbeiterverträgen und so weiter gearbeitet, über Subunternehmen und so, und die dann in irgendwelchen Baracken untergebracht, vor allem rumänische Gastarbeiter. Und dass das ja eigentlich alles mit Corona, sagte er, da hat er einen Schlussstrich gezogen und jetzt wird hier vernünftig alles gemacht. Aber diese gleichen Subunternehmen sind da immer noch im Einsatz bei Tönnies.
Und ich glaube, also er hat gesagt, das muss ich nochmal eben nachrecherchieren, weil er war ja auch bei Schalke aktiv
Weil
als.
sein Bruder ihm am Sterbebett darum gebeten hat. Ich
Genau.
glaube ja, nee, kann man jetzt nicht sagen, dann werde ich wegen Rufmords, werde ich dann angezeigt, wenn ich jetzt Clemens Tönnies vorwerfen würde, dass er seinen Bruder
Selber geschlachtet hat.
selber geschlachtet hat, um bei Schalke in den Vorstand rein. Zu kommen, sowas würden wir hier nicht sagen bei Fleischer und Glashaus, weil wir kennen die Gesetzeslage.
Und er war, also Clemens Tönnies war von 2001 bis 2020 Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04. Kurz danach ist Schalke abgestiegen, was sich aber sicherlich davor schon irgendwie abgezeichnet hat, ne? Also das, da kann man jetzt
Ja.
nicht sagen, dass er den Verein da mega erfolgreich abgegeben hat. Aber
Ja.
Schalke war, wann waren die denn Europa? Weil er meinte, also er war beim Europacup-Sieg
97, oder?
97 und da hat er gesagt, ja, da war ich auch schon am Start, aber da war er ja nicht Aufsichtsratsvorsitzender. Das war ja erst ab 2001.
Ja, da war ja irgendwie im Hintergrund vielleicht Strippenzieher.
Wahrscheinlich auch. Und er hat ja bei Schalke alles gemacht, ne? Bei alles. Damals Manuel Neuers erstes Spiel. Wer hat denn den Trainer angerufen und vorher gesagt, mach mal den Manuel ins Tor?
So
Wer
ein
war denn da?
Schwachsinn.
Und jedes Mal, wenn ein Spieler verletzt war, wer war denn der Erste in der Kabine, der da saß und ihn in den Arm genommen hat? Das war immer
Tönnies.
Clemens.
Ja, es gibt auch von Gerard Asamoah so ein Interview, wo er erzählt, wie unangenehm dieser Clemens Tönnies ist,
Gibt es?
weil er war dann bei Tönnies zu Hause wohl mal aus irgendeinem anderen, weil er war ja auch Schalke-Funktionär später und vorher Spieler, also absolute Schalke-Legende, ne?
Und wurde dann Schwein geschlachtet?
Nee, aber da hängen überall diese Großwildjagd-Trophäen an den Wänden. Und er flext dann damit, dass er da wieder irgendeine seltene Antilope erlegt hat. Und das hat Gerard Asamoah fand das irgendwie ein bisschen beängstigend.
Ja, wie meinst du, ist das so intern bei OMR, wenn dann Philipp Westermeier sagt, so, ich interviewe jetzt den Clemens Tönnies und hier, keiner hier in der Runde wird mir ja wohl sagen, dass ich dem eine einzige kritische Frage stelle. Das könnt ihr direkt vergessen. Meinst du, da sitzen dann solche und die sagen, oh klar, der hat ja ein geiles Business aufgezogen, dann lass dir mal erklären, was der gemacht hat, oder?
Ich glaube, da gibt es keine Redaktion. Ich würde nicht vermuten, ich glaube nicht, dass das so redaktionell besprochen wird.
Ja,
Ich
das war
glaube, der
jetzt
macht einfach sein Ding.
bildlich gesprochen, aber da gibt's ja viele Mitarbeitende. Also es sind ja, ich glaube, 300 Leute oder 200,
Aber die
300
machen ja auch
Leute.
Messe, die machen ja auch, die betreiben ein Online-Portal. Podcast ist ja ein.
Aber das färbt sich doch ab. Also wenn jetzt in deinem Unternehmen oder bei deiner Arbeit irgendwie Clemens Tönnies unkritisch ins Rampenlicht gezogen würde, hättest du ja eine Meinung zu, oder?
Ja, da habe ich eine Meinung
Und das
zu.
gerade bei so einem Medienunternehmen, da wird man
Ja.
ja die Veganer haben. Da wird man vielleicht auch die Leute haben, die sagen, na gut, die Bulgaren da in irgendwelchen Zwangsbaracken einzuquartieren, ist jetzt nicht unbedingt der Weg, wie wir das sehen.
Ja, wird es vielleicht geben. Vielleicht aber auch nicht. Bin mir nicht sicher.
Man weiß es nicht, ne? Man steckt nicht drin.
Nee, aber es ist ja an sich jetzt nicht das Verwerfliche, also OMR an sich ist ja nicht das verwerflichste Unternehmen, würde ich sagen. Also da kannst du bei vielen Sachen was finden. Also ich meine, dieses Interviewformat ist unkritisch. Es gibt aber auch ja genug kritische Beiträge über Tönnies und es ist ja jetzt nicht, dass er jetzt, also er interviewt ja auch auf der anderen Seite irgendwelche, würde ja auch eine Luisa Neubauer interviewen, weiß ich nicht, ob er das gemacht hat,
Oder
aber
wie Uli Hoeneß auch in dem eben OMR-Podcast sagt, die Lisa Neubauer, die sich
ja.
noch wundern wird. Was?
Ja.
Die wird sich echt noch wundern.
Aber also ich würde, man kann natürlich davor wissen, dass er kritischer sein kann, aber also Tönnies als Unternehmen ist da auf jeden Fall, also da würde ich als Mitarbeitender bei Tönnies, würde ich eher auf die Barrikaden gehen als bei OMR, ne? Wo er jetzt sein Interviewformat, wo er allerlei Gäste zu Gast hat, halt ein bisschen für meinen Geschmack zu unkritisch ausgestaltet, aber das ist jetzt ja nicht.
Sonst kommen sie halt, ne, haben wir schon auch schon besprochen hier, sonst kommen sie halt nicht,
Und es ist
aber
halt nicht das Konzept. Es gibt halt, du weißt ja, da kriegst du nicht die kritischen Sachen. So, das ist halt der, da geht es halt darum, wie haben die Leute ihr Unternehmen gebaut und wie viel Geld haben sie damit verdient, so.
ja, man hat halt echt manchmal das Gefühl so, okay, so, aber so ein bisschen, also so ein bisschen, Philipp Westermeier sagt ja, er selber ist auch kein besonders meinungsstarker Mensch, das heißt, er ja, kann sich eigentlich mit vielen Meinungen anfreunden, was ich erstmal auch sympathisch finde, muss ich sagen. Dass man nicht immer so tut, als hätte man in allen Bereichen die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Ja.
Aber trotzdem mal so hier und da ein bisschen nachhaken. Und ob man dann Clemens Tönnies, ob man wirklich auch hier diesen Sebastian Kurz, ob man die braucht, ich weiß es nicht.
Nee, also für meinen Geschmack ist es auch nicht das Richtige. Ob es jetzt ein moralischer Frevel ist, glaube ich auch nicht, das so zu machen. Ist halt dann eher eine Geschmackssache. Ich glaube jetzt nicht, dass er damit Schlechtes bewirkt, wenn dann Clemens Tönnies unkritisch.
Ja, es gibt natürlich immer eine Grenze, ne?
Du normalisierst, wenn du dann halt irgendwann Chrupalla da sitzen hast und den unkritisch befragst, ja, dann
wird's Sebastian Kurz da sitzen. Wo ist der Unterschied?
Ja, Sebastian Kurz ist ÖVP und nicht FPÖ, ne? Da ist schon noch ein bisschen Unterschied.
Ja, aber er hat mit der FPÖ koalidiert.
Ja. Aber ja, das ist halt dieses. Das ist,
ja, kann man Friedrich Merz da sitzen haben? Ja, ist eigentlich, da fängt es auch schon. Den wird er ja da sitzen haben.
Friedrich Merz, der Bundeskanzler, den kannst du da ja einladen und interviewen.
Ja, aber ist irgendwie ist dann auch schon.
Kannst du ihn immer fragen, wie viel hat er bei Friedrich Merz wäre es ehrlich interessant, auch unkritisch das zu machen, weil dann kann man im Nachhinein kritischen Auges sich das angucken. Wie viel Kohle hast du gemacht bei BlackRock?
Stimmt.
Wie viel Gasoline putterst du jeden Tag in deinen Privatjet rein und so weiter?
Mhm.
Das wäre ja eigentlich ganz geil.
Es gibt bei Friedrich Merz, der hat irgendwie, um den ist es verdächtig still geworden in letzter Zeit. Er hat ein paar Mal einen rausgehauen hier mit Brasilien, dass er es da eigentlich grauenhaft findet in Brasilien.
Ja,
und,
Mann.
Und dass er das mit dem Stadtbild natürlich eh, seitdem hat sich was getan.
Er ist in der Heimat im Sauerland und genießt die Feiertage im Kreise seiner Familie.
Bereitet schon mal den Machtwechsel auf Kollega
vor.
Genau. Schreibt irgendwie vielleicht macht gerade die Übergabe, wie sagt man? Die Übergabe.
Machtübergabe. Die hat ja jetzt auch Verstärkung bekommen, die Union, durch die Lisa Müller, die Frau von Thomas Müller.
Echt?
Er hat Praktikum gemacht bei Ilse Aigner im Bayerischen Landtag.
Das ist dann aber CSU.
CSU, genau, in der Union habe ich ja gesagt.
Ah, okay,
ja, genau.
Ja.
Und sie hat in der CSU ihre politische Heimat gefunden und will jetzt selber politisch durchstarten. Sie ist ja auch im Pferdesport aktiv, ne? Sie ist eine große Dressurreiterin. Thomas Müller als Investor hatte auch schon bei Olympia, jetzt wo die deutschen Dressurreiterinnen ja wieder gut abgeschnitten haben, Isabel Wehrt und die ganzen anderen. Und er ist derjenige, der im Hintergrund immer die teuren Gaulen nach Deutschland verschifft, damit unsere Dressur-Equipe da gut performt bei den großen Wettkämpfen. Und deswegen ist nämlich Lisa Müller auch so schein. Wahrscheinlich ist sie auch eine gute Sportlerin, aber hat auch immer gute Pferde, weil natürlich ist da Finanze ein wichtiger Punkt in diesem Sport.
Ja, das wünscht man ihm noch weiterhin viel Spaß beim Dressurreiten.
Ja, Mann. Euch auch viel Spaß. Hoffentlich kriegt ihr auch teure Pferde zu Weihnachten geschenkt.
Ich verschenke ein Pferd. Das wäre mal was bei Montes Dings.
Ein Pferd,
Montes Jule Club, dieser Wichteln.
Ja, Mann.
Ein Pferd.
Das wäre geil.
Dann soll er mal wirklich seine Fresse halten.
Ja, Mann. Wir haben damals ja schon Trends gesetzt und Goldfisch verschenkt. Boris Slaughterbeck hieß der.
Schöne Grüße an Boris. Muss man sich jetzt auch, ja.
War nicht optimal. Ich meine, wir hatten auch unsere moralischen Verfehlungen. Ja, wir schwingen hier immer so ein bisschen die Moralkeule.
Boris Slaughterbeck, wenn er sich mal äußern könnte, wie wir mit ihm umgegangen sind, dann wird er...
Wir sind nicht gut mit ihm, aber er hatte noch ein gutes Leben, glaube
ich.
Er wird auch jetzt noch unter uns weilen, hoffentlich.
Alles klar, dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.